Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen bei Fellner Live und willkommen bei einem sehr, sehr überraschenden Interview, über das ich mich besonders freue. Georg Dornauer ist da.
Hat jetzt
ja relativ lang geschwiegen. Ja, ich habe schon gesagt, bei Ihrem Rücktritt, ich weiß gar nicht, wie ich weiter moderieren soll, wenn Sie mir fehlen. Sie sind ja unersetzbar.
Es ist natürlich schön zu hören. Herzliches Grüß Gott meinerseits. Schön, in Wien zu sein bei Ihnen, Herr Fellner.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass Sie wieder wortgewaltig sozusagen zur Stimme zurückgefunden haben. Ich liebe Sie ja, weil Sie ja ein Politiker sind, der wie kaum ein anderer in jedes Fettnäpfchen köpfelt.
Ja, und das behaupten auch noch, andere haben die eine oder andere politische Leistung auch honoriert.
Genau, zu dem kommen wir mal gleich noch. Ja? Aber Sie haben natürlich wenig Fettnäpfchen ausgelassen und vor allem auch viele, viele sehr, sehr pointierte politische Statements abgegeben.
Durchaus.
In Ihrer Karriere, von der wir nicht wissen, aber das werden Sie uns jetzt erklären, ob die jetzt aus ist, zu Ende ist oder ob wir Sie weiter im Tiroler Landtag polternd und lautstark hören können. Ich muss ein bisschen Ihre Karriere rekapitulieren, damit wir wissen, welche Highlights Sie alle geliefert haben. Das hat ja damit begonnen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen sich die grüne Abgeordnete nicht in der Horizontale vorstellen. Riesiger Aufschrei damals in Österreich. Sie haben sich entschuldigt. Dann die geniale Bemerkung von Ihnen, dass man mit einem Doppelnamen, gemeint war Randy Wagner, keine Wahl gewinnen kann als Frau. Auch ein Riesenaufschrei, und die Frau Randy Wagner hat sie aus dem Bundespräsidium hinausgehaut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so in etwa. Dann kam das Highlight, da haben sie also das Schießgewehr im Porsche noch dazu am Rücksitz liegen lassen und das Fenster offen gelassen. Dann kam ein Waffenverbot, für sie natürlich schon auch eine Sache, die ihnen, glaube ich, sehr wehgetan hat, weil sie ein leidenschaftlicher Jäger waren und sind. Dann kam die Tiroler Wahl, da muss man sagen, Respekt, Respekt. Da hatten sie mit Abstand die meisten Vorzugsstimmen, 10.000, ganz schön viel für Tirol, mehr als der Herr Mattle, obwohl der vorher ja mit seinem Eissager ja noch relativ für Stimmung gesorgt hat.
Durchaus.
Aber sie haben, glaube ich, fast das Doppelte seiner Vorzugsstimmen erreicht. Und dann kam sozusagen der Fettnäpfchen-Höhepunkt. Dann haben sie sich nämlich fotografieren lassen mit einem Hirsch, einem erlegten Hirsch, wo man sagt, wie kann der einen Hirsch erlegen, wenn er nicht schießen darf? Ja, sie waren immer für politische Kunststücke gut, aber das war ein Besonderes. Aber auf dem Foto war nicht nur der erlegte Hirsch, sondern auch der erlegte Pleitier René Benko drauf. Also zwei Erlegte auf einem Bild, das war ein bisschen viel, hat dann so einen Riesenaufstand in der Partei geführt. Und ihre eigene Partei, die sie ja mit 95% bestätigt hat noch kurz vorher, hat sie dann mehr oder weniger rausgehört. Muss ihnen ja verdammt wehgetan haben. Und die ganze Aktion muss ihnen ja eigentlich verdammt wehgetan haben, weil ich kenne sie ja, ich weiß ja, mit welcher Begeisterung sie immer Politiker waren und wie dieser Triumph für sie statt der schwarz-blauen Koalition eine schwarz-rote zustande zu bringen und die FPÖ in Tirol aus der Regierung draußen zu lassen, was das für sie für ein Erfolg war. Und jetzt plötzlich sind sie in diesem Fettnäpfchen ertrunken.
Ja, das war ein sehr langer Prolog.
Ja, vieles, muss man aber, damit ich Sie ein bisschen einleite.
Muss man natürlich die Zuseherinnen und Zuseher auch abholen. Ich darf natürlich das ein oder andere ergänzen, bitte. Herr Fellner. Ich bin seit 2010 in der Politik tätig, also Gesamtzeit über 14 Jahren, habe wirklich bei der Graswurzel der Politik begonnen, als einfacher Gemeinderat, war dann Vizebürgermeister, war Bürgermeister, habe den Einzug in den Landtag dann geschafft, hatte die Funktion als Clubobmann der Oppositionspartei der Tiroler SPÖ damals und habe aber auch versprochen, meine Partei, die Landespartei, die SPÖ Tirol, zurückzuführen auf die Regierungsbank.
Das ist Ihnen gelungen.
Das ist nach den letzten Landtagswahlen im Jahr 2022 gelungen und das sei mir einfach der Vollständigkeit halber auch erlaubt. Das ist nach anderen Landtagswahlen, die nach dem Bundesland Tirol gewählt haben, ob Niederösterreich, Salzburg, Steiermark,
da ist die SPÖ eingefahren in den Verhandlungen.
Ist letztendlich nirgends gelungen. Mhm. Auch das ist sehr eng verknüpft oder war sehr eng verknüpft mit meiner Person. Wie gesagt, auf der anderen Seite sehr schlagseitig eine Vielzahl an Fehler, Skandälchen, vielleicht auch Skandalen. Tatsache ist, dass bei all diesen Sachen, die Sie genannt haben, zu Recht genannt haben, dass nie ein Schaden entstanden ist letztendlich an Österreich, an Tirol, an den Bürgerinnen und Bürgern. Und das war mir immer von besonderer Wichtigkeit. Da, wo man mich kennt, hat man mich immer wieder gewählt. Und das war meine Rehabilitierung von diesen Ereignissen. Was ist zuletzt passiert? Ja, zuletzt habe ich einen Jagdausflug gemacht in die Steiermark. Da war René Benko dabei. Ich war nicht von ihm eingeladen. Das habe ich immer
Sie haben schon gewusst, dass das eine Jagd ist, oder?
Das habe ich selbstverständlich gewusst. Und ich habe einem Wunsch eines Freundes Folge geleistet. Ja, das war eine massive Fehleinschätzung meinerseits. Ich habe das politisch völlig unterschätzt. Ich habe jetzt diese unrichtige Entscheidung, wobei ich nichts Unrechtes getan habe, sehr bitter gebüßt. Das hat, wie gesagt, nach 14 Jahren jetzt eingeschlagen wie ein Blitz in meinem politischen Leben. Das können Sie mir glauben. Der Schreck sitzt mir heute noch in den Gliedern, logischerweise, weil ich natürlich...
Welcher Schreck?
Der Schreck dieses Ereignisses, dass dieses Bild zum einen dummerweise entstanden ist, zum einen, dass ich überhaupt diesen Jagdausflug begleitet habe und letztendlich die Tatsache, dass ich natürlich viele meiner Parteifunktionäre, Mitglieder, aber auch Österreicher und Tiroler wahrscheinlich in dem Moment konsterniert, irritiert und enttäuscht habe, hat mir sehr leid getan und ich habe natürlich die Konsequenzen gezogen, indem mein politischer Anstand gesagt hat, jetzt jedenfalls musst du die Funktion des Landeshauptmann-Stellvertreters das offensichtlich zur Verfügung stellen und jene des Tiroler SPÖ.
Darf ich eine unverschämte Frage stellen?
Alle.
Wie kann man so dumm sein? So dumm?
Das habe ich mich die letzten
mit dem größten Pleitier Österreichs, der natürlich gerade in Ihrer Partei extrem umstritten ist, auf seiner Jagd, die er eigentlich ja gar nicht mehr haben dürfte, aufgrund dieses Insolvenzverfahrens, fröhlich jagen zu gehen und sich dann noch Hollerädolieu trotz Waffenverbot mit einer erlegten Hirschen fotografieren zu lassen.
Das kann ich in aller Deutlichkeit sagen. Wie gesagt, ein schwerer Fehler, diesem Wunsch eines Freundes Folge zu leisten, dorthin zu fahren für diese eine Nacht, für diesen Jagdausflug zum einen. Zum anderen möchte ich für die Zuseherinnen und Zuseher, aber auch für Ihnen noch einmal sagen, wann, zu welchem Zeitpunkt habe ich als Politiker, als Mensch, als Georg Dornauer, René Benko kennengelernt. Das war im heurigen Jahr, das war im Jahr 2044, zu einem Zeitpunkt, wo sein Imperium bereits zusammengebrochen ist letztendlich, wo er Insolvenz angemeldet hat in den unterschiedlichen Gruppen seines Signa-Imperiums. Da bin ich bei René Benko stehen geblieben. Das war ein massiver Fehler. Allerdings,
wieso stehen geblieben?
Stehen geblieben im Sinne einer menschlichen Begegnung, weil mich natürlich die bis dahin sehr schillernde Unternehmerpersönlichkeit aus unserem Bundesland Tirol stammend natürlich auch interessiert hat. Aber was ich nicht getan habe, ich habe in diesen wenigen Begegnungen nie in einem politischen, geschweige denn wirtschaftlichen Zusammenhang mich mit ihm unterhalten. Erstens. Zweitens war ich nie in einem seiner Beiräte, wie das auch frühere große Politikerinnen und Politiker
waren. Sie spielen auf den Herrn Gusenbauer.
Unter anderem auf den Herrn Gusenbauer, unter anderem auf den Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, die waren aber alle nach ihrem politischen aktiven Leben für René Benko tätig. Ich glaube das nicht, weil sie natürlich ihre damals aufgebauten politischen Einflüsse geltend gemacht haben für diese noch aktive Signerzeit, wo wir wissen, wo sie dann gemündet ist.
Genau. Also Sie sagen, verglichen mit einem Kurz oder Gusenbauer sind Sie ein kleines Lichtlein.
Im Verhältnis zu dieser Signer-Thematik, Problematik, Signer-Causa, die mittlerweile große Teile Europas international auch beschäftigt, glaube ich, dass dieser Jagdausflug, der eine politische Dummheit sondergleichen darstellt, nicht nur eine Kleinigkeit, sondern eine Tatsache darstellt, die an Verhältnismäßigkeit schon einzuordnen ist und die Österreicher auch einordnen können.
Herr Dornauer, wenn ich richtig informiert bin, dann werden Sie jetzt am Mittwoch bei der Budgetsitzung des Landtags Ihren Abschied nehmen und Ihren Abschied auch bekannt geben als Landeshauptmann Stellvertreter. Am Donnerstag dann aber in der Landtagssitzung werden Sie als Abgeordneter mit Ihren 10.000 Vorzugsstimmen Platz nehmen und haben auch nicht vor, diesen Platz zu räumen, richtig?
Beides sehr richtig. Am kommenden Mittwoch bereits, ja, da werde ich das von mir mitverhandelte, von Anton Mattli und mir geschnürte, vernünftige Budget für das Jahr, für den Tiroler Jahreshaushalt 2025 noch einmal gegenüber dem Tiroler Landtag erklären. Und ja, mit 23.59 Uhr, wenn man so will, endet meine Funktion auf der Regierungsbank. Und ja, dann bin ich wieder da, wo mich der Wähler, die Wählerin in Tirol 2022 im Herbst hineingewählt hat, nämlich in den Tiroler Landtag, auf ein Direktmandat in meiner politischen Heimat im Bezirk Innsbruckland. Und da werde ich einen dieser 36 Plätze dann auch einnehmen.
Ihre Partei, man weiß ja, Parteifreund, Feind, Todfeind, wie es so schön heißt, ja, hat Ihnen ja auf gut tirolerisch ausgerichtet, schleich dich. Ja? Wir wollen dich da drinnen nicht mehr haben, hau ab. Ja? Das heißt, eigentlich müssten Sie ja auch Ihr Landtagsmandat zurücklegen, wenn es nach Ihrer Partei geht.
So sehe ich das ganz und gar nicht. Ich habe, ob dieser Kalamität, ob dieser schwierigen Situation, die natürlich einen massiven Druck auf mich aufgebaut hat von vor 4 Wochen, wo ich nicht die Möglichkeit hatte, das Ganze so wie heute auch in eine Relation, in eine tatsächliche Relation zu setzen.
Was ist die Relation?
Das, was ich vorhin erklärt habe, was ist letztendlich passiert? Es ist kein Schaden entstanden, es war eine politische Dummheit, aber eingeordnet sozusagen, was andere Politiker vor mir auch mit René Benko tatsächlich politisch-wirtschaftlich zu tun hatten. Eigentlich.
Sie meinen, dumm sein muss erlaubt sein. Einmal irren muss man dürfen als Politiker.
Es hat mir mein politischer Anstand gesagt zu diesem Zeitpunkt, und das trage ich ja mit voller Konsequenz, 2 zentrale politische Funktionen zur Verfügung zu stellen. Aber das eine ist das Mandat, das ich erreicht habe mit über 10.000 Vorzugsstimmen. Und da habe ich weder ein schlechtes Gewissen, und das muss ich auch nicht mit einem oberen Funktionärsklüngel vereinbaren oder ausmachen. Das hat mir die Wählerin, der Wähler gegeben, und das werde ich nun mit vollem Engagement auch ausüben.
Das heißt, Sie werden ein frecher Abgeordneter sein, der Schorschi Thornauer, so wie wir ihn kennen. Und gilt das bis zum Ende der Legislaturperiode? Ich freue mich schon auf Ihre Wortmeldung. Ja. Weil Sie sind ja dann ein freier Abgeordneter.
Nein, ich werde natürlich Teil meines SPÖ-Landtagsclubs bleiben.
Das weiß ich nicht, ob die Sie dort haben wollen.
Davon gehe ich aus, weil wir eine schöne sozialdemokratische Familie sind. Aber ich werde natürlich ein engagierter Mandatar sein, so wie ich mich meine Bürgerinnen und Bürger auch kennen.
Gut, aber Sie werden bleiben. Eventuell bis ans Ende der Legislaturperiode, wenn Sie nicht vorher irgendeinen Jobwechsel oder so.
Ich habe das angekündigt, ich werde nach dieser turbulenten Zeit, und das wird jeder nachempfinden können, das war natürlich, hat wie eine Bombe auch in meinem politischen Leben eingeschlagen, da braucht man nicht reden, aber ich werde jetzt über die Weihnachtsfeiertage in mich gehen, mit meinem engsten Kreis auch beraten, wie es weitergeht, und dann wird man sehen, ob ich, ja, das Mandat weiterhin ausüben werde, jedenfalls jedes Mandat ist
temporär. Aber Sie hätten kein Problem damit, das Mandat.
Nein, ich habe kein Problem damit. Ich bin aus Leidenschaft Politiker. Der Bezirk Innsbruckland ist meine politische Heimat. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich sehr engagiert dieses Mandat auch ausübe.
Und Sie meinen, die Tiroler werden Ihnen diese Dummheit verzeihen?
Das ist der einzige Vorteil, den dieser große Nachteil für mich hat. Ich habe noch nie in meinem Leben, und ich bin schon, wie gesagt, seit 14 Jahren in der Politik tätig, ich habe noch nie so viel Zuspruch, nicht nur aus Teilen meiner Parteibasis, sondern tatsächlich aus der breiten Bevölkerungsschicht bis hin zum Beamtenstab im Tiroler Landhaus, bis hin aber auch aus ganz Österreich einen Zuspruch erfahren in einem besonderen Ausmaß, der mich auch durch diese Zeit getragen hat.
Das muss Ihnen ja wahnsinnig wehtun, oder? Diese ganze Geschichte. Sie haben das alles aufgebaut, diesen Riesenerfolg. Ich weiß, wie Sie innerlich, aber auch politisch gejubelt haben, als Sie diese schwarz-rote Koalition zustande gebracht haben. Für Sie ein Musterbeispiel eigentlich für die Zukunft Österreichs. Darüber redet man gleich. Ja.
Sehr richtig.
Und ja auch mit dem Mattle eigentlich in einem großartigen Stil betrieben haben. Das war ja extrem kooperativ, konstruktiv. Und dann plötzlich zack und aus ist.
Sie sind genau am Punkt, wie so oft, Herr Fellner. Es war ein langjährig verfolgtes Ziel, diese ÖVP-SPÖ-Konstellation, wie eben die realpolitischen Verhältnisse in Tirol sind von der Mehrheitsgebung, diese noch einmal zu revitalisieren, auf die Regierungsbank zu bringen mit einem frischen Team und in den letzten 2 Jahren vorgezeigt zu haben, dass wir wirklich solide, unaufgeregt, aber trotzdem mit dem notwendigen Elan Tirol versuchen voranzubringen und zu zeigen, dass es auch ein Modell für Österreich sein kann. Das war mein Ziel. Diese Mission wurde jetzt vorläufig unterbrochen oder auf Standby gesetzt. Und dementsprechend, ja, schmerzt es natürlich auch teilweise in meinen Gliedern.
Darüber reden wir gleich. Ja. Sind Sie da eigentlich von Wolke 7 richtig runtergekracht? Sie waren ja eine Zeit lang kaum ansprechbar, habe ich gehört.
Na, das stimmt nicht. Das sagt der politische Mitbewerber und vielleicht ein paar beleidigte Funktionäre. Das glaube ich nicht. Jeder, der mit mir politisch gearbeitet hat, der mich kennt, weiß, dass ich jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger, jedes Anliegen vom Industriellen bis zum kleinen Bauern gleich verlässlich bearbeitet habe, behandelt habe, versucht habe zu erledigen.
Aber es ist Ihnen trotzdem ans Herz gegangen, das Ganze. Ja, muss ja für Sie eine Katastrophe gewesen sein.
Mag alles sein. Es haben schon mehrere Politiker so eine Phase durchgemacht. Ich habe es auch einmal selbst verschuldet durchgemacht. Einen gewissen Resilienzfaktor wird man mir im Nachhinein nicht mehr absprechen können.
Was ist Resilienzfaktor bei Ihnen?
Eine gewisse Widerstandsfähigkeit und die Mentalität und das Selbstvertrauen zum Wiederaufstehen.
Sie sind ja immer gegen den Wind geschwommen, wenn ich das so sagen darf, auch mit, privat.
Mit dem Strom schwimmen ist natürlich einfacher.
Ja, aber Sie sind immer gegen den Strom geschwommen, das war ja das Schöne an Ihnen. Auch privat, weil Sie haben ja eine Beziehung zu einer Faschistin.
Als solche.
Zu einem sehr schönen und auch, glaube ich, politisch mittlerweile komplett geläuterten,
das
aber,
darf ich vielleicht so
aber sie ist eine Faschistin.
Als solche.
Sie bezeichnet sich ja auch als Postfaschistin.
Bezeichnet sie sich selber selbstverständlich nicht. Sie ist natürlich eine nach rechts gerichtete, wenn man so will, aktive, national tätige Politikerin. Ja. Sie sitzt in Rom in der Abgeordnetenkammer.
Viele sagen, die schönste Politikerin Europas, aber bitte sehr, das spricht für
jedem selbst. Ja. Überlassen, wie man das subjektiv einstuft. Wie gesagt, das ist eine private Beziehung. Wir sehen uns alle 2 bis 3 Wochen und
nur
da kann ich das nicht kommentieren.
Und ist das eine richtige Lebensbeziehung oder ist das nur so ein bisschen halt Pussy-Pussy?
Soweit ich das definieren kann, sehen wir uns alle 2, 3 Wochen und sind in einer aufrechten Beziehung. Punkt.
Ja, aber da muss es ja politisch ordentlich krachen oder ist es lustig, wenn zwei so unterschiedliche Meinungen haben?
Ich bin bekanntlich Tiroler und bislang österreichischer Politiker, habe die italienische Politik natürlich mit Spannung immer wieder verfolgt. Weniger wegen der Onorevole Ambrosi, sondern vielmehr auch wegen dieser Figur Giorgia Meloni, die ja doch von Trump über von der Leyen bis hin zu Zelensky alle europäischen und internationalen Regierungschefs in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren letztendlich auch getroffen hat. Also offenkundig eine doch sehr interessante, schillernde Figur in der internationalen Politik.
Ist ja mit Ihrer Lebensgefährtin durchaus vergleichbar.
Mag sein, kann und will ich nicht beurteilen. Wie gesagt, auf meinem privaten Leben steht die politische Agenda Italiens nicht an erster Stelle.
Verstehe. Aber das bleibt so, wie es ist. Und das stört Sie gar nicht, dass da zwei politische Welten aufeinander krallen. Weil auch da hat es ja viele in Ihrer Partei gegeben, die gesagt haben, der spinnt, der Schorsch.
Das mag alles sein, wie gesagt, wenn man die handelnden Personen persönlich kennt, weiß man, wo man sie politisch einordnen kann. Und das ist alles andere als rechtsradikal, geschweige denn faschistisch. Das ist eine zugegebenermaßen rechts der Mitte ausgerichtete Politik. Und nichts anderes wird man in der politischen Vita der vorhin genannten Abgeordneten Ambrosi finden.
Gut, so, das war mal das Private, der private Teil, das gehört worden. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sprechen wir, wenn wir Sie schon da haben, über Ihre politischen Ansagen, die ja jetzt besonders spannend sind, weil Sie sind ja einer, der hält sich da kein Blatt vor den Mund und jetzt ist es ja dramatisch. Wie geht's weiter mit dieser Regierungsbildung, an deren Anfang ja auch Sie gestanden sind, weil Sie ja ganz am Anfang mit dem Matle gesagt haben, es soll schwarz-rot kommen. Darüber reden wir gleich, wir sind gleich wieder zurück.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir sind zurück mit einem der spannendsten Politiker Österreichs, Georg Dornauer.
Schönen
Ex-Politiker
Abend.
Heißt es ja, weil er am Mittwoch zurücktreten wird als Landeshauptmann Stellvertreter. Aber wir haben gerade gehört, nichts da mit Ex-Politiker. Er macht als Abgeordneter weiter. Und das ist wunderschön, weil da werden wir den goscherten Schorschi zumindest im Landtag noch ein paar Mal hören.
Die Bezeichnung gibt es öfter.
Genau. So, also Herr Dornauer, Sie haben ja immer auch in der Bundespolitik mitgemischt. Ja? Sie waren ja einer der Drachentöter der armen Pamela Rendi-Wagner. Tut Ihnen das im Nachhinein eigentlich leid? Hätte die SPÖ die Rendi-Wagner eigentlich behalten sollen, wenn nachher nichts Besseres mehr nachgekommen ist?
So werde ich das nicht kommentieren, aber ich darf es bei dieser Gelegenheit einmal mehr zurechtrücken.
Genau.
Es gab am Anfang leichte Schwierigkeiten und es war ein nicht ganz friktionsfreies Verhältnis zwischen mir und Pamela Rendi-Wagner. Ja. Aber Tatsache war, dass wir gerade am Ende oder im Laufe ihrer aktiven Zeit fast ein Herz und eine Seele waren. Und ja, ich glaube, glaube, dass Pamela Rendi-Wagner nach wie vor Platz hätte in der österreichischen Politik, aber das war und ist gut so nun, wie es ist.
Aber dann waren Sie ja Unterstützer von Hans-Peter Doskozil.
Das habe ich so in dieser Form auch nie verhehlt, weil natürlich Hans-Peter Doskozil gerade in den für mich wesentlichen Fragen, Stichwort Migrationspolitik, einen in der österreichischen Bevölkerung sehr stark wahrnehmbaren positiven Rückhalt hatte oder Wahrnehmbarkeit hatte. Und ich mich mit Hans-Peter Doskozil bereits in seiner Zeit als Verteidigungsminister getroffen habe und ihn natürlich in dementsprechend lang seit 7, 8 Jahren, 9 Jahren mittlerweile auch kenne.
Und vor allem seine Migrationspolitik hat Ihnen gefallen. Sie haben ja gesagt, Sie hätten auch kein Problem dazu, damit also die Zuwanderungsrate auf Null zu setzen.
Das war damals eine sehr zugespitzte Headline in einer österreichischen Tageszeitung. Ich habe damals nur signalisiert, dass man in dieser Frage keine Diskussionsklappen, wenn man so will, oder keine Scheuklappen während der Diskussion an den Tag legen sollte. Es war natürlich die Forderung von Herbert Kickl, mit der ich konfrontiert wurde. Und ich habe salopp gesagt, dass man mit mir, mit Dornauer, grundsätzlich über alles reden kann, in dieser für Europa so zentralen Frage. Das wurde zugespitzt und in weiterer Folge erwartbar.
Und da sind Sie mit Doskozil eigentlich auf einem Nenner. Tut es Ihnen leid, dass Doskozil das damals nicht gewonnen hat und dass Doskozil nicht Parteichef der SPÖ geworden ist und Spitzenkandidat vor allem, weil Sie haben ja große Hoffnungen darin gesetzt, mit ihm diese Wahl gewinnen zu können.
Wie wir wissen, das war eine sehr turbulente Zeit, auch diese über Monate andauernde Obmann-Obfrau-Debatte in der Sozialdemokratie, in der österreichischen, hat uns alles andere als genützt letztendlich. Tatsache ist, dass Andreas Babler demokratisch legitimiert auf diesem damaligen Bundesparteitag den Auftrag erhalten hat, von unserer Basis die Partei eine Zeit lang an der Spitze zu führen.
Eine Zeit lang?
Ja, das ist bei solchen, Funktionen so, das regelt immer dann die Zeit, korrelierend mit Wahlerfolgen. Ja. Die Wahlerfolge, die wissen wir, wie sie jetzt ausschauen. Wir sind jetzt mitten in Koalitionsverhandlungen, aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
Ja, da kommen wir mal gleich darauf zu sprechen. Weil Sie haben ja diese Koalitionsverhandlungen originellerweise noch am Wahlabend begonnen, indem Sie gemeinsam mit Matle gesagt haben, wir sind für Schwarz-Rot. Das, was wir in Tirol so erfolgreich machen, das hätte man gerne auch im Bund.
Nicht erst am Wahlabend.
Schon davor schon.
Ich sage das wirklich schon seit über 1, 1,5 Jahren. Das war sogar noch unter der Ägide Sebastian Kurz, wo ich auch einer der führenden Sozialdemokraten war, beispielsweise, der eben nicht kategorisch gesagt hat, nein, nicht mit der Sebastian Kurz ÖVP eine Koalition schmieden. Ich habe immer gesagt, ja, das werden wir müssen schon der damaligen ÖVP überlassen, wer denn deren Obmann ist. Und deshalb bin ich unverdächtig und fühle mich auch bestätigt, dass es gescheit ist, wenn diese beiden Parteien, ÖVP, SPÖ oder in welcher Reihenfolge immer, versuchen, eine vernünftige, breite, pragmatische Politik der Mitte anzubieten, wo wir einen Großteil der gesellschaftlichen Interessen
haben. Da wollten Sie eine Art neue große Koalition mit einer neuen Dynamik, so wie Sie sich das für Tirol vorstellen.
Nicht nur vorstellen, sondern in Tirol jetzt 2 Jahre vorgelebt haben. Gemeinsam mit Anton Matle, gemeinsam mit mir, bislang zumindest an der Spitze, haben wir den Tirolerinnen und Tirolern, aber glaube auch österreichweit ein bisschen registrierbar gezeigt, dass es nicht nur automatisch mit Streit verknüpft wird, diese frühere große Koalition, sondern dass das durchaus vernünftige politische Akteure sind.
So, und jetzt ist aus der großen Koalition eine Ampelkoalition geworden, die ja gerade in Deutschland fulminant gescheitert ist. Mhm. Und das war ja, glaube ich, nicht wirklich Ihr Christkindlwunsch, ne? Wenn ich das so sagen darf.
Definitiv nicht. Und ich fühle mich ehrlich gesagt in den letzten Tagen oder zur Stunde auch bestätigt. Auch ich war es, der immer wieder gewarnt hat vor so einer möglich notwendigen Dreierkonstellation, weil ich natürlich auch aus Erfahrung, aus meiner Regierungserfahrung weiß, was es heißt, denn nicht nur jetzt Koalitionspapiere abzustimmen. Man sieht jetzt diesen schier Wahnsinn. Ich sage das in aller Offenheit.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Sie nennen das Wahnsinn, was die derzeit machen.
Das nehme ich wirklich in den Mund.
Zumal so ein starkes. Zumal Sie nennen das, was diese drei Parteien derzeit machen, Wahnsinn.
Ja, ich kann es Ihnen auch erklären. Bitte. Diese drei Parteien, das unterstelle ich jetzt inklusive meiner Partei, allen wissen seit über 6, 7 Monaten, dass sie irgendwo fernab der FPÖ eine Koalition anpeilen wollen. Und jetzt 300 Menschen, 300 engagierte Funktionäre, die teilweise in Spitzenfunktionen auch in den Ländern draußen sitzen, über Wochen und Monate durch ganz Österreich zu schicken, mit irgendwelchen Papierdeln und Ideen auszutauschen und dann kommt nicht und nichts daraus raus. Das finde ich, gelinde gesagt, nicht in Ordnung.
Und was ist der Wahnsinn, Herr Dornauer?
Dass es so lange andauert.
Das ist der Wahnsinn. Ja, das und dass sich die nicht einigen können, so wie ihr das in Tirol, da hat es ja, glaube ich, nur eineinhalb, zwei Monate gedauert.
Na, ne? Da hat es genau zwei bis drei bis vier Tage gedauert, wo die Parteispitzen gewusst haben, aufbauend auf den ohne dies bekannten Programmen, dass man zueinander findet, dass eine Verlässlichkeit da ist, dass man miteinander regieren will. Und dann hat man natürlich über drei Wochen ein Regierungspapier geschnürt, damit man die jeweiligen Basisfunktionäre
und dann waren wir fertig.
Und dann waren wir fertig.
Und warum können die das in Wien nicht?
Das kann ich nicht kommentieren und beurteilen.
Sie schauen sich genau an.
Nein, ich bin nicht in diesem erlauchten Kreise dieser 300 Verhandlerinnen und Verhandler, habe auch keinen unmittelbaren Austausch mit meinem Bundesparteivorsitzenden, aber beobachte das mit Spannung und orte nur den Unmut mittlerweile, den steigenden in der Bevölkerung.
In der Basis, in der Parteibasis.
In der Bevölkerung. Ich rede nicht immer nur von der Parteibasis. Ich bin bei allen Menschen draußen, zumindest in meiner jetzigen Funktion.
Und Sie sagen, es gibt einen steigenden Unmut über diese Ampelkoalition.
Ich denke schon, dass die Vorzeichen besser sein könnten. So ehrlich muss man sein, das sieht man ja auch in den Umfragen. Und dass die jetzige Dreierkonstellation auch nicht nur von den Medien, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern eine gewisse Analogie hergestellt wird zur Bundesrepublik Deutschland, wo diese Ampelkonstellation bekanntlich ein bisschen über zwei Jahre angehalten und gedauert hat. Das muss man jetzt das Gegenteil beweisen. Deshalb appelliere ich mit viel Nachdruck auf Schnelligkeit und Vernunft.
Appellieren Sie nur auf Schnelligkeit oder appellieren Sie, so wie Doskozil auch, dass wir diese Dreierkoalition besser nicht machen und als SPÖ besser in Opposition gehen sollte?
Na, ich glaube schon, dass für die Sozialdemokratie, aber für alle drei Parteien letztendlich eine Chance ist, jetzt einmal vorzuzeigen, was es heißt, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Man startet unter nicht ganz leichten Vorzeichen, Stichwort budgetäre Lage in Österreich. Und dementsprechend wird es ohne dies nicht leicht werden. Aber man wird sehen, ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, jetzt zu einem Abschluss zu kommen.
Es gibt ja viele in der SPÖ, die sagen, um Gottes Willen, nicht jetzt in diese Koalition hinein, weil dann haben wir diesen Budgetwahnsinn, den die ÖVP und die Grünen da angerichtet haben als SPÖ am Hals. Und das wird uns extrem schaden. Was meinen Sie?
Wenn man Verantwortung übernehmen will, dann kann man nicht immer nachwarten. Wir wissen, dass die letzten 5 Jahre nicht nur in der Republik, sondern auch in den neuen Bundesländern wahnsinnig viel Geld gekostet, viel Steuergeld gekostet haben, vielleicht auch verbrannt wurde. So ehrlich muss man sein. Wir hatten in Tirol, um ein bisschen eine Relation herzustellen, wir hatten in Tirol einen Schuldenstand vor der Corona-Krise, also vor 2020, von nicht einmal 200 Millionen Euro. Ich wiederhole, von nicht einmal 200 Millionen Euro einen Schuldenstand im Bundesland Tirol. Heute, nicht einmal 5 Jahre später, nach der Corona-Krise, nach der Ukraine-Krise, seit dem 24. Februar, Energiekrise und ähnlichen Teuerungswellen, haben wir mittlerweile einen Schuldenstand von fast 1,3 Milliarden Euro, dementsprechend korreliert.
In Tirol
und dementsprechend
naja, ist ja auch ordentlich explodiert.
Situation sehr schwierig natürlich in der gesamten Republik. Wir müssen nach Brüssel einen Brief entsenden oder senden, wie wir denn das Budget konsolidieren wollen. Da gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Dementsprechend ist es nicht einfach, aber einfach ist Politik nie und deshalb appelliere ich für einen vernünftigen Abschluss.
Genau, also ich wollte Sie jetzt da auf den Punkt bringen. Doskozil sagt nein, keine Ampelkoalition, gehen wir in die Opposition. Sie sagen da was anderes als Ihr zumindest bisheriger Parteifreund Doskozil. Sie sagen, es soll diese Ampelkoalition geben, aber sie muss anders verhandelt werden als bisher. Versteht das richtig?
Doskozil ist und bleibt mein politischer Freund und werde auch am 19. Januar bei ihm sein, wenn er seinen fulminanten Wahlerfolg feiert und die absolute verteidigt. Ich glaube, jetzt zur jetzigen Phase führt an der Konstellation, an dem Abschluss dieser Dreierkoalition kein Weg mehr vorbei. Ich bin auch davon überzeugt, dass die jeweiligen Obleute alles daran setzen werden, dass sie zu einem Abschluss kommen. Und dementsprechend wird man dann sehen, wie das Ganze weitergeht. Neuwahlen empfehle ich meiner Partei jedenfalls nicht und auch nicht der ÖVP und dem dritten Verhandlungspartner. Denn wir wissen, wo die Freiheitliche Partei seit dem 29. September, bekanntlich damals bei 29%, jetzt mittlerweile in Umfragen liegt. Wir haben auch nach den Nationalratswahlen das Ergebnis in der Steiermark gesehen. Davor warne ich und dementsprechend sollte man jetzt mit einer vernünftigen Politik realisieren.
Und wenn ich Sie das fragen darf, was stellen Sie sich denn vor? Was muss denn diese Ampelkoalition anders machen, als es bisher in diesen Verhandlungen gelaufen ist? Weil Sie haben ja schon selber gesagt, die Stimmung ist unter dem Hund.
Die Verhandlungen kann ich nicht kommentieren, ich kann nur beobachten, dass
Sie... Ja, aber was wünschen Sie sich? dieser Verhandlung.
Es muss jetzt herauskommen, dass man mit 3, 4, 5 Reformvorschlägen nachvollziehbar, berechtigterweise dieses Land, unsere Republik, 5 Jahre gestaltet, 5 Jahre in eine gute, wenngleich herausfordernde Zukunft. Im Bereich einer Bildungsreform, im Bereich einer vernünftigen Budgetpolitik, im Bereich einer dringend notwendigen Zurechtrücken in der Migrationsfrage. Ich glaube, wenn das spürbar und wahrnehmbar diese Dreierkonstellation anbietet und einhergehend die Klimaherausforderung schafft und den Industrie- und Wirtschaftsstandort Österreich auch noch absichert, diese ganze Pleitewelle hinter sich lässt, die wir in den letzten Monaten bedauerlicherweise registrieren mussten, die ganze Situation mit den Arbeitslosen oder der derzeit mehr den Arbeitslosen auch wieder in den Griff bekommt, dann wird das Vertrauen sukzessive in diese Parteien wachsen. Dann kann man die derzeitige Hegemonie, die derzeitige Stärke der Freiheitlichen Partei relativieren. Das muss das Ziel dieser Parteien sein.
Dass die SPÖ in Opposition geht und die ÖVP und die Blauen, sprich Kickl, regieren lässt, davon halten Sie wenig?
Ja, ich bin bekennender Regierungspolitiker. Ich übernehme gerne Verantwortung. Ich halte es mit Franz Müntefering. Opposition ist Mist. Da kann ich nur schriftliche Anfragen stellen. Da kann ich nur ein bisschen Anträge und Ideen einbringen. Das ist nicht meine Definition, zumindest meine persönliche, von einer aktiven Politik.
Und warum ist der Doskozil da ganz anderer Meinung, Ihrer Meinung nach?
Das fragen Sie am liebsten den burgenländischen Landeshauptmann. Ja. Der kommt jetzt gerne wieder zu Ihnen einmal ins Studio vielleicht.
Gut. Lieber Georg Dornauer, glauben Sie, wird es zu dieser Ampelkoalition kommen? Noch vor dem Osterhasen, weil vor dem Christkind geht sich ja wohl nicht mehr aus. Noch vor dem Osterhasen, oder wird das länger dauern? Und wie lange darf es dauern, damit nicht auch Sie zum Ampelkoalitionsgegner werden?
Na, ich glaube, dass man sich jetzt schon noch einmal bemühen wird, sozusagen auch, glaube ich, gegen Ende dieser kommenden oder bevorstehenden Kalenderwoche, glaube ich, sitzen die drei Chefverhandler noch einmal zusammen mit den wesentlichen Gruppen, glaube ich, diese Steuerungsgruppe 1. Man wird sehen, wie weit man dann auseinanderliegt. Ich hoffe nicht allzu weit, sodass man im Idealfall am 1. Januar startet. Ich
gönne am 1. Ja, Januar?
Ja, das hat man auch einmal gehört, dass man es analog zu Sebastian Kurz machen will. Ich kenne die Masterminds dort nicht. Ich beobachte ja nur als einfacher Politiker aus Tirol stammen.
Soll der Nehammer Kanzler bleiben?
Das zeichnet sich
dieses Budgetdesasters.
Das zeichnet sich derzeit ab, aber in personelle Angelegenheiten der Österreichischen Volkspartei werde ich mich hüten, einzumischen.
Soll der Babler der Vizekanzler sein und weiter SPÖ Parteichef?
Ganz einfach zu beantwortende Fragen. Andreas Babler hat das höchste Mandat in unserer Partei. Er ist Bundesparteivorsitzender und damit selbstverständlich hat er die höchste politische Funktion zu besetzen, die wir derzeit in der Demokratie haben.
Aber Sie haben vorher gesagt, auf Zeit.
Das sieht man bei mir. Politik ist immer ein Spiel.
Sie meinen, das geht schnell. Irgendwann, er ist ja auch ein Jäger. Wenn da auch ein Hirsch auftaucht, könnte er auch weg sein.
Ich war mit ihm nie auf der Birsch.
Ja, aber er hirscht, so wie Sie. Ja? Gut, Herr Dornauer, danke schön fürs Kommen.
War spannend, wieder mal herzlich,
Sie in der Sendung zu haben. Ich hoffe, es gibt noch weiter viele Interviews und Sie ziehen nicht gleich Leine, wie man so schön sagt.
Ja?
Kriegen Sie Ihr Schießgewehr wieder zurück eigentlich?
Davon gehe ich aus.
2025 sind Sie wieder Jäger.
Und Sie bei mir eingeladen.
Dann ganz legal, würde ich sagen.
Wunderbar.
Ganz legal.
Das ist das Ziel.
Gut.
Eines der Ziele.
Danke, Herr Dornauer. Das war Georg Dornauer in seiner neuen Rolle als Abgeordneter. 2 Tage oder 3 Tage, bevor er sich als Landeshauptmann Stellvertreter verabschiedet. In dem Sinn, Dankeschön, wir sind gleich wieder da.